Der KandidatInnen-Check zur OB-Wahl am 4. Juli 2021. Jonas Taxis und Seelwank Müller quetschen die 7 KandidatInnen aus und ergründen die Essenz der jeweiligen Programme. Zu hören sind die Interviews entweder wochentags vom 24.06. bis zum 2.07. jeweils 12 Uhr live im Radio und auf Twitch oder auf unserer Homepage unter störfunk.de zum Nachhören.
Herzlich willkommen zum OB-Kandidatinnen-Check zur OB-Wahl von Schwäbisch Hall am 4. Juli. Heute ist der zweite Tag unseres Kandidatinnen-Checks hier im Radio Störfunk im Mittagsmagazin. Es ist kurz vorweg nochmal eine Vorproduktion, genauso wie gestern, einfach aus terminlichen Gründen. Jetzt darf ich aber erstmal Frau Katinka Kaden hier im Studio begrüßen. Hallo.
Hallo.
Sie sind 1962 geboren, verheiratet und Mutter von 2 erwachsenen Kindern. Seit 7 Jahren sind sie Gemeindepfarrerin in Donsdorf und von 2004 bis 2011 waren sie außerdem Vorsitzende der kirchenpolitischen Vereinigung in Württemberg Offene Kirche. 2019 wurden sie dann zur Stadträtin in Donsdorf und zur Kreisrätin im Landkreis Göppingen gewählt und im März haben sie außerdem bei der Landtagswahl für die Grünen im Wahlkreis Geislingen kandidiert. Stimmt das alles so?
Stimmt alles. Habt ihr gut recherchiert.
Dann die erste Frage, wie sind Sie zur Politik gekommen?
Das war schon sehr früh. Das war schon während Abi-Zeiten. Da ging es damals um die Nachrüstung und es gab eine große Friedensbewegung in der Bundesrepublik. Und das hat dazu geführt, dass wir als Abiturientinnen und Abiturienten auch auf die Straße gegangen sind und gegen diese Nachrüstung protestiert haben, demonstriert haben.
Und aber dann kam es dann auch, wie kam es dazu, dass Sie ja auch kandidiert haben für die letzte Landtagswahl diesen Jahres?
Also das politische Engagement hat mich dann immer begleitet, und auch durch mein Pfarrerinnen-Dasein an verschiedenen Stellen, auf verschiedenen Pfarrstellen und immer diese Aufmerksamkeit gegenüber dem, was passiert um mich rum, ja, wie werden die Einrichtungen gehandhabt, ob das jetzt für Jugend ist oder für Ältere oder gibt es irgendwas, was noch wünschenswert wäre, wie geht es denn in den Schulen zu und so weiter. Da war immer ein Interesse da, ein öffentliches und das hat mich dazu gebracht, dann 2019, als ich gefragt wurde, ob ich für Bündnis 90 die Grünen kandidieren würde für den Gemeinderat, habe ich gesagt, ja, interessiert mich, möchte ich mitgestalten.
Und Ihr Interesse jetzt auch Oberbürgermeisterin zu werden, kommt auch daher vermutlich?
Ich habe jetzt kandidiert, habt ihr ja gesagt, für den Landtag bei den diesjährigen Landtagswahlen im März. Und da habe ich nochmal so richtig, bin ich richtig weit in die Landespolitik reingekommen und habe gemerkt, es macht mir Spaß, es ist interessant, es geht da wirklich um wichtige Dinge, um Weichenstellungen für die Zukunft. Und mir ist nach wie vor, liegt mir sehr, sehr am Herzen, dass wir wichtige politische Inhalte, da kommen wir noch drauf, auch wirklich umsetzen und dass da was in die Richtung passiert.
Wenn Sie dann jetzt Oberbürgermeisterin wären, was passiert dann? Also was passiert dann mit Ihnen als Pfarrerin?
Ich werde dann von meinem Pfarramt freigestellt, für die 8 Jahre auf jeden Fall. Also ich muss das jetzt nicht gleichzeitig ausüben.
Ja. Sie kommen ja nicht aus Schwäbisch Hall, sondern aus dem Raum Stuttgart. Wie kamen Sie letztendlich drauf, sich als OB-Kandidatin für Schwäbisch Hall aufstellen zu lassen?
Ich bin geboren in Stuttgart, aufgewachsen, aber im Vilstal und in Esslingen am Neckar. Und dann war ich berufstätig als Pfarrerin, wechselt man die Stelle. Ich war also schon mal in Neckarsulm als Vikarin, dann in Heilbronn als Pfarrerin und Stuttgart und dann eben auf die Ostalb. Da gibt es verschiedene Stationen und mit Hall hat mich immer schon verbunden, erstmal meine Oma väterlicherseits, die in Steinkirchen ihre Jugendjahre verbracht hat und vorher auch schon Kindheitsjahre. Und da haben wir immer wieder Urlaub gemacht, selber. Also ich habe da in den Sommerferien bin ich da schwimmen gewesen im Kocher. Auch später, als unsere Kinder, also unser erstes Kind klein war, waren wir auch dort im Urlaub. Und dann ist man immer mal wieder nach Schwäbisch Hall gekommen zu den Freilichtspielen. Also strahlt schon aus, das Schwäbisch Hall, weit über die Haller Grenzen hinaus.
Wie sind Sie zu den Grünen gekommen?
Schon in den 80er Jahren war das Waldsterben ein großes Thema und genauso die Luftverschmutzung, Umweltverschmutzung, damals noch das Ozonloch. Und da hat man auch gemerkt, man kann mit politischen Maßnahmen, wenn man aufmerksam genug ist, auch tatsächlich gegensteuern und was retten. Aber das finde ich jetzt tatsächlich auch ein Herzensanliegen. Klimaschutz und wird ja jetzt immer wichtiger.
Der amtierende Oberbürgermeister Hermann Josef Pellgrim hat gegenüber SHA-TV gesagt, dass in Schwäbisch Hall das Amt des OBs zu ca. 80% nur aus Verwaltungskram und Management besteht. Was qualifiziert Sie dafür?
Erstmal ist es ein bestimmtes Bild von Oberbürgermeisterin oder Oberbürgermeister, dass man quasi ein Manager ist eines großen Unternehmens. Das kann man so sehen. Ich sehe es nicht profitorientiert, sondern das sehe ich sehr wichtig einen gemeinnützigen Aspekt und einen stadtgesellschaftlichen Aspekt. Es geht mir um den Zusammenhalt einer Stadtgesellschaft. Verwaltung. Sie haben hier 800 Mitarbeitende und ich gehe davon aus, sie ist sehr gut aufgestellt, die Verwaltung. An manchen Stellen könnte man noch mehr Personal brauchen. Aber da gibt es viele gute Leute und mit denen zusammen kann man da Verwaltung sehr, sehr gut stemmen. Und Verwaltungserfahrung habe ich als Pfarrerin auch, weil man immer mit organisieren und mit aufbauen und mit verwalten und mit Finanzen und sanieren zu tun hat.
Gibt es Aufgaben, auf die Sie sich schon besonders freuen oder auch welche, auf die Sie keine Lust haben?
Also ich freue mich auf jeden Fall auf die Begegnung mit ganz, ganz vielen Menschen. Also ich will das sehr, sehr bürgerinnen und bürgernah gestalten. Ich rede sehr gern mit den Leuten und möchte auch da die verschiedenen Talente und alles, was die Leute wissen, sozusagen hören und in Einklang bringen oder was für die Gemeinschaft da tun, für den Zusammenhalt. Schwierig wird es sicher sein, wenn man sich für im Gemeinderat zusammen für einen Weg entscheidet, der nicht von allen geteilt wird.
Jetzt wird es nochmal gleich ein bisschen privater, bevor wir zu Ihrem persönlichen Musikwunsch kommen. Was machen Sie in Ihrer Freizeit, wenn Sie nicht gerade beruflich unterwegs sind?
Also heute lese ich viel, Romane vor allem oder Autobiografien finde ich sehr spannend. Dann höre ich schon gerne Musik, klassische Musik, ja, Bach, Mozart, aber natürlich auch Rock und Pop. Das macht auch immer Spaß, begleitet mich, Radio hören. Also ich finde auch sowas wie Radiostörfunk klasse, ja, kann man nicht genug davon haben. Und das ändert sich auch im Laufe der Zeit. Früher war es noch viel mehr Sport. Handball habe ich gespielt ziemlich lang, bis zur Frauenmannschaft bei Frisch auf Göppingen war ich da begeisterte Handballspielerin. Dann bin ich lange geritten. Wir hatten sogar selber ein Pferd. Das war eine tolle Sache, als unsere Kinder klein waren. Aber das sind auch zeitintensive Sachen. Und ja, jetzt fahre ich Fahrrad zum Beispiel in meiner Freizeit hier durch Schwäbisch Hall, weil das hier gerade ist für mich Erholungsurlaub, den ich nehmen muss. Ich bin nicht freigestellt von meinem Fahrdienst gerade.
Sie haben gerade schon gesagt, Sie hören klassische Musik, aber auch Rock und Pop. Was haben Sie denn uns jetzt für ein Lied mitgebracht?
Ich habe mir ausgesucht von Alice Merton, No Roots.
Gleich geht's weiter hier im Kandidatinnen-Check mit Katinka Kaden.
Ihr hört den Störmelder mit dem OB-Kandidatinnen-Check. Heute zu Gast im Studio ist Katinka Kaden. Wo sehen Sie, was Mobilität in Schwäbisch Hall angeht, Verbesserungs- oder Änderungsbedarf?
In den vergangenen Wochen bin ich vorwiegend mit dem Zug gekommen. Und wenn man dann am Bahnhof Hessenthal ankommt und dann noch ein Fahrrad dabei hat, so wie ich mein E-Bike mitgebracht habe, dann steht man vor der großen Frage, wie komme ich hier heil runter und wieder heil rauf bei der Unterführung. Und wenn man dann andere beobachtet, die haben die gleichen Schwierigkeiten, Fahrradfahrende und Eltern mit Kinderwägen, das möchte ich mir gar nicht vorstellen. Oder auch Menschen mit Gehbehinderungen, das geht gar nicht. Also das ist jetzt kein barrierefreier Bahnhof und auch so insgesamt das Ambiente ist nicht sehr einladend. Und es geht mir genauso mit dem Bahnhof in jetzt unten in Hall, Schwäbisch Hall. Auch da könnte man natürlich das Ganze viel, viel einladender gestalten, dass es wirklich ein schönes Entree ist nach Schwäbisch Hall. Also das würde ich mir wünschen, weil man will ja auf jeden Fall, dass viel mehr Leute öffentlichen Nahverkehr nutzen. Und das gilt dann auch genauso für die Busse. Da würde ich mir eine sehr gute Vertaktung wünschen und auch vergünstigte Tickets, viel günstigeren Möglichkeiten zu fahren, zum Beispiel samstags. Warum da nicht kostenlos fahren in Hall? Und genauso gilt es dann auch für die Fahrradfahrenden. Also wenn man hier mit dem Fahrrad durch die Gegend fährt, dann stellt man fest, oh, Crailsheimer Straße, das ist ja nur gefährlich. Also wie komme ich da heil und durchgängig hoch? Wahrscheinlich gar nicht, ich muss bestimmte Stücke schieben und auch die Unterführungen sind nicht für Fahrradfahrende gemacht worden. Gut, Hall galt nicht als Fahrradstadt bislang, aber es ist ja jetzt spätestens durch Corona klar geworden und durch die tollen Entwicklungen auf dem Fahrradmarkt. Ja, da kann man viel mehr davon noch brauchen und es fahren auch hier viel mehr E-Bikes und auf Pedelecs und mit Lastenfahrrädern und mit Kindern dran und an die muss man jetzt einfach denken.
Ja, ist mir auch schon aufgefallen, dass sich das in letzter Zeit ein bisschen verändert hat. Ich selber fahre auch relativ viel Fahrrad, auch jeden Tag hier in Stürfung. Ich wohne in Michelbach. Aber hätten Sie auch schon konkrete Vorstellungen, wo jetzt noch ein Fahrradweg hin muss, den Sie sich jetzt schon in Ihrem Kopf quasi, der sich schon in Planung befindet, falls Sie dann wirklich OB werden?
Es wird ja gerade ein Mobilitätskonzept entworfen, das ist in Auftrag gegeben. Also man muss schon gucken, wie das ist mit den Verkehrsflüssen. Wo fahren die meisten Autos, wo gehen die meisten Menschen zu Fuß, wo fahren die meisten Fahrradfahrenden? Der Raum ist begrenzt und man muss ja miteinander gut auskommen. Es wäre natürlich schon wünschenswert, es würden wirklich mehr auf den ÖPNV umsteigen, wie gesagt. Das heißt, weniger Autos, ja. Autofreie Innenstadt werden wir nicht schaffen, aber da vielleicht schon die Gewichte etwas verschieben, dass der Raum dann auch frei wird für, ich sag mal, emissionsfreien Verkehr. Ja.
Was steht einer autofreien Innenstadt im Weg?
Gut, es gibt schon viele, die weder Fahrrad fahren können, noch zu Fuß gehen. Also entweder sie sind krank oder sie können nicht so gut gehen, möchten zum Arzt, sind nicht fit. Für die brauchen wir schon einen Individualverkehr und die sollen dann schon von A nach B kommen. Aber letztendlich muss es schon so sein, dass es klar ist, da ist ein durchgängiger Radweg, da können Fußgängerinnen und Fußgänger in Ruhe gehen, ohne dass sie auf Fahrradfahrer dauernd achten müssen. Und für Autofahrer müssen die Regeln auch klar sein.
Können Sie nochmal zusammenfassen, wie würde sich das jetzt in 8 Jahren mit Ihnen als Oberbürgermeisterin eben die Mobilität in Schwäbisch Hall ändern?
2029 wäre Hall auf jeden Fall Klimamusterstadt, das zumindest auf dem Weg dahin und etliches wäre schon viel emissionsfrei. Das heißt, dass Sie hätten oder ihr hättet dann eine Innenstadt mit wesentlich weniger Autos und klar geleitet und auch mit sinnvollen Parkierungsmöglichkeiten, aber wahrscheinlich weiter außerhalb und Möglichkeiten, was weiß ich, auf mit Elektrobussen oder Elektrofahrrädern, Rikschas nach Hall reinzukommen zu den Läden und zu den Geschäften, zu den Arztpraxen. Die haben ja auch ein Interesse dran, dass viele Leute kommen, auch zurecht. Und da müssen wir schauen, dass wir das gut hinkriegen.
Sie haben gerade von den Wegen gesprochen. Auf Ihrem Wahlplakat steht es, gemeinsam neue Wege gehen. Sind es genau diese Wege, die Sie gerade beschrieben haben, die neuen Wege in die Innenstadt?
Zum Beispiel, also das bezieht sich jetzt auf mein ganzes Programm, also sowohl das, was den Klimaschutz angeht, aber auch was Innovationen in der Wirtschaft angeht und eben auch was den Zusammenhalt vor Ort angeht.
Darüber sprechen wir gleich hier im KandidatInnen-Check mit Katinka Kaden. Zuerst aber nochmal eine kleine Musikpause. Ihr hört Radio Stürfunk mit der 2. Ausgabe des KandidatInnen-Checks. Heute ist Katinka Kaden von den Grünen zu Gast. Die Mietpreise in Schwäbisch Hall sind wie alle Mietpreise eigentlich in Deutschland in den letzten Jahren ziemlich angestiegen. Wohnen in Schwäbisch Hall ist teuer. Haben Sie vor, da was dagegen zu tun?
Schwäbisch Hall befindet sich noch in der relativ komfortablen Lage, noch Baugebiete ausgewiesen zu haben, die jetzt noch neu entstehen. Also man kann hier noch bauen, obwohl die Bauplätze sehr begehrt sind und auch weggehen wie warme Semmeln. Das gibt diesen Aspekt des Bauens, ja, dass es da viele Interessierte gibt, die gerne bauen würden, aber dann auch ein Problem haben, weil die Preise gerade durch die Decke gehen, Stichwort Holzpreise gerade. Und das ist so die einen, die eigentlich gerne bauen würden, aber denen das Bauen jetzt zu teuer wird, trotz Niedrigzinspolitik. Und dann gibt es andere, die Wohnungen zum Mieten suchen oder gerne hätten und gerne günstiger hätten. Auch da finde ich Hall noch in einer relativ komfortablen Situation, weil die GWG, also diese Wohnbaugesellschaft hier, noch sehr viele Wohnungen zur Verfügung hat und ich finde auch zu angemessenen Preisen. Also das lässt sich gut sehen im Vergleich zu anderen Kommunen. Aber natürlich muss man immer den Bedarf ermitteln und dranbleiben und sagen, wenn jemand wirklich sehr bedürftig ist, was können wir für den oder die tun, damit die tatsächlich auch sich hier wohl und sicher fühlen.
Sie haben gerade auch schon gesagt, es besteht noch Platz für Schwäbisch Hall, um zu wachsen. Glauben Sie, Schwäbisch Hall wird in die Fläche wachsen oder wird sich auch der Wohnraum vielleicht auch einfach verdichten?
Ja, ich habe nur gesagt, es sind schon Baugebiete am Entstehen. Wie viel Platz jetzt tatsächlich noch darüber hinaus da ist, da werden wir uns sehr verständigen müssen. Es gibt schon immer mal wieder Erweiterungswünsche. Jetzt rede ich nicht nur über das Wohnen oder Wohnbauten, sondern auch über Gewerbe- und Betriebebauten, also da Betriebs- oder Unternehmen, die sich gerne wünschen, da noch erweitern zu können. Das müssten wir dann im Einzelfall sehen. Im Großen und Ganzen, denke ich, wird es enorm darauf ankommen, den Flächenverbrauch zu begrenzen. Es werden jeden Tag in Deutschland über 60 Hektar, das sind also ungefähr also ein Fußballfeld, 60 Fußballfelder asphaltiert, zubetoniert und das ist kein Zukunftskonzept.
Was für Konzepte möchten Sie dann einbringen in den nächsten Jahren, falls Sie Oberbürgermeisterin werden, um Schwäbisch Hall trotzdem wachsen zu lassen, aber das zu reduzieren, diese Versiegelung?
Es gibt ja das Programm Innenverdichtung vor Außenverdichtung. Also wir müssen schauen, was wir im Bestand machen können und mehrgeschossig bauen und auch in die Höhe bauen. Und dann nochmal mit anderen Baustoffen bauen und gucken, dass auch die Bauwirtschaft in eine Kreislaufwirtschaft kommt, also zum Beispiel in Betonrecycling. Wir müssen da jetzt Modelle entwickeln, weil in der Zukunft wird man größtenteils nur noch im Bestand bauen können.
Zu einer guten Wohnsituation gehört auch gerade für Familien, dass sie zum Beispiel ihre Kinder auch in Kitas schicken können. Jetzt sind zum Beispiel in Schwäbisch Hall 2018 und 2019 zusammengenommen 43 ErzieherInnen gegangen. Und wir hatten letztens die Einkornwichtel, die zum Beispiel einen Waldkindergarten am Fuß vom Einkorn machen wollen, im Interview. Und die haben auch gemeint, es gäbe 300 Kita-Plätze zu wenig. Was kann man dagegen tun?
Also ihr habt es ja schon genannt. Das Problem ist tatsächlich ein Personalmangel. Erzieherinnen fehlen. Da müssen wir schauen, dass wir möglichst attraktiv werden für junge Erzieher und Erzieherinnen oder auch wo immer sie dann suchen und hierher kommen. Ich denke mal, das wird genau anzuschauen sein, warum so viele gekündigt haben, was da schiefgegangen ist. Es scheint mir sehr viel zu sein und was man da vielleicht programmatisch umstellen muss und von der Stadt her vielleicht noch besser und näher begleiten kann. Ja.
Ein Punkt ist auf jeden Fall natürlich, dass Erzieherinnen und Erzieher nicht sonderlich gut bezahlt werden. Und ich weiß auch, dass da viel Papierkram, die Erzieherinnen zu erledigen hatten, auch ein Mitgrund dafür war. Also relativ wenig Zeit mit den Kindern verbringen und auch dann darüber hinaus halt auch einfach nicht so viel Geld verdienen, ist natürlich auch immer ein Mitgrund für oder gegen den Job. Hat die Stadt genug Geld, um da Attraktivität zu verbessern, für gerade mal was Lohn angeht oder Gehalt?
Jetzt muss man erstmal schauen, dass die Arbeitsbedingungen so sind, dass sie gerne arbeiten. Also dass weniger Verwaltungsarbeit ansteht und mehr Arbeit mit dem Kind möglich ist. Und da muss man, glaube ich, zuerst mal bestehende Programme ändern und das je nach Kindergarten erheben. Was die Bezahlung von Erzieherinnen angeht, das liegt ja jetzt nicht allein an einer Stadt, ja, sondern das wird ja dann landeseinheitlich geregelt. Das wird, da gibt es Tarife, an denen muss man sich dann auch orientieren und da muss man dann auch gut verhandeln. Aber natürlich insgesamt hat sich in den letzten Jahren gezeigt, wie wichtig diese Lebensphase ist. Und in den letzten 20 Jahren hat man enorm viel gelernt über Frühpädagogik. Die Ausbildung ist sehr anspruchsvoll mittlerweile. Also das muss natürlich möglich sein, von dem Gehalt gut zu leben.
So viel dann aber auch schon erstmal zum Wohnen in Schwäbisch Hall. Ihr hört den KandidatInnen-Check mit Katinka Garten zu Gast. Gleich sprechen wir über Kultur. Ihr hört den KandidatInnen-Check hier im Mittagsmagazin auf Radio Störfunk. Heute zu Gast ist Katinka Kaden. Während der Corona-Zeit stand jetzt die Kultur eine ganze Weile still. Was wollen Sie tun, um diese wieder aufzubauen und zu stärken?
Erstmal Hut ab vor allen Künstlerinnen und Künstlern, die diese Zeit, finde ich, kreativ versucht haben zu bewältigen. Es konnte nicht immer gelingen, aber viele haben tatsächlich auf virtuelle Formate umgestellt, haben sich unglaublich viel einfallen lassen, auch auf den sozialen Medien, haben live gestreamt, sind auf die Straße gegangen, haben andere Formen gefunden, hier ja auch, und haben so ein gewisses Angebot aufrechterhalten. Also ich stelle mir das jetzt schon gerade für Menschen, die in der Kunst unterwegs sind und Musik machen oder Theater spielen oder schreiben oder sonst was, ist so eine Zeit der Isolation erstmal psychisch zu bewältigen. Das macht was mit der Kreativität. Also jetzt sich so langsam wieder an Freiheit zu gewöhnen, das ist kein einfacher Prozess, weil man eben so eingeschränkt war. Und es sind ja auch Überbrückungshilfen gezahlt worden. Und ich hoffe, dass sie die auch alle beantragen konnten, gut unterstützt waren. Das war ja auch ein bürokratischer Aufwand, die alle Anträge zu stellen. Und wenn jetzt jemand, natürlich ist für alle eine finanzielle Einbuße gewesen, aber wenn man jetzt tatsächlich in existenzieller Not ist, ja, dann sollte man sich auf jeden Fall melden. Und ansonsten hoffe ich, dass man alles wieder von Stadtseite her, mein Schwäbisch Hall hat es immer gefördert hier, die Kultur, und unterstützt, dass das so bleibt und auch wieder gut auf die neuen Wege jetzt führt.
Schwäbisch Hall ist eine Kulturstadt, Sie haben es gerade schon erwähnt. Was verbinden Sie mit Kultur von Schwäbisch Hall?
Ja gut, das große Aushängeschild, auch touristisch, sind die Freilichtspiele. Und das geht dann aber weiter auch in nicht so große Organisationen, sage ich mal, professionelle Organisationen. Das ist zum einen nach wie vor toll, dass Schwäbisch Hall das hat und das auch so aufzieht und unterstützt. Es geht ja jetzt nicht nur um die Freitreppe, es geht auch ums Globe. Aber es geht auch jetzt, finde ich, darum, die kleineren Einrichtungen, Organisationen, Vereine zu stützen. Ob das Radio Störfunk ist oder ob das jetzt Theater ist, ob das Konzerte sind, ob das Musikgruppen sind. Fängt ja schon bei der Musikschule an, VHS. Das gehört für mich alles dazu, dass Kultur hier lebt und immer wieder tolle Ideen hat und wichtige Themen aufgreift und das auch umsetzen kann.
Glauben Sie, Schwäbisch Hall könnte noch mehr Kultur vertragen? Also haben Sie Ideen für neue kulturelle Angebote auch, oder wollen Sie einfach so weiterfahren und sagen, wir sind schon eine Kulturstadt, was ja eigentlich auch so ist. Also wir sind ja schon gut aufgestellt im Bereich Kultur, eigentlich für eine kleine Stadt. Wie stehen Sie dazu?
Ja, nächste Woche wird es ja ein großes Podium geben zu dem Thema, große Konzerte. Ich sage es jetzt mal so in groben Worten, ob wir hier noch größere Veranstaltungen aufstellen können oder nicht. Das finde ich jetzt ein spannendes Thema, muss man Vor- und Nachteile bedenken. Also bin ja jetzt nun mal für neue gemeinsame Wege, und wenn das gewünscht wird von vielen, dann machen wir uns auf den Weg. Andererseits gibt es da viel zu bedenken, gerade eben auch aus ökologischer Sicht, also so ein Riesenkonzert so aufzustellen, dass eben nicht hinterher alles verwüstet ist, hätte ich beinahe gesagt, dass dann nur der Müll rumliegt und dass es auch wirklich auf Anklang stößt, auch bei den anderen, die da vielleicht nicht so begeistert sind. Ja, da müssen wir schon ein gutes Miteinander finden.
Ja, solche größeren Veranstaltungen, auch gerade wie jetzt die Freilichtspiele, gut, das sind keine Riesenkonzerte, aber sie ziehen auf jeden Fall auch Touristen an, um mal kurz eine Zahl zu nennen. Es waren 2016 265 Touristen im Landkreis Schwäbisch Hall. Ist natürlich dann ein bisschen verteilt, aber ich denke, ein großer Teil war sicher auch wegen Schwäbisch Hall da. Denken Sie, dass der Tourismus in Schwäbisch Hall noch gestärkt werden sollte?
Es gibt ja mittlerweile die Möglichkeit, Tourismus nachhaltig zu gestalten. Also Stichwort sanfter Tourismus oder eben auch nachhaltiger Tourismus ist ja auch ein Studiengang an der Hochschule in Heilbronn. Ich glaube, in die Richtung muss es gehen. Wir können uns jetzt hier in dieser wunderschönen Altstadt keinen Massentourismus kann ich mir nicht vorstellen.
Inwiefern genau unterscheidet sich so ein nachhaltiger Tourismus von normalem Tourismus? Sagt mir persönlich gerade überhaupt nichts.
Das heißt einfach, man achtet drauf, dass nicht zu viel, dass es nicht zu einem Overtourismus kommt. Also da wird bedacht der Naturschutz, das werden die Touristenströme gut gelenkt, gut geleitet, entsprechend schon Angebote gemacht, Pakete geschnürt, sehr passgenau auf die Interessen der Reisenden und eben darauf geachtet, dass hier nicht die Stadt überflutet wird. Und überfluten meine ich jetzt wirklich im Sinne von zu noch viel mehr Autos, ja, noch Menschen, die sich gegenseitig auf die Füße treten, die hier auch in ökologisch sensible Zonen gehen. Ja, also da müssen wir schon mit unserem Fluss auch drauf achten, mit dem Kocher oder mit den Vögeln, den Tauben. Da gibt es ja einfach auch viele, die dann völlig unachtsam da unterwegs sind. Und ich glaube, das kann sich niemand wünschen, da auch solche Verkaufsmeilen, ja, wo es dann nur noch Souvenirs gibt. Also es wurde mir jetzt schon oft gesagt bei den Marktständen oder so, das will man hier nicht. Das soll nicht so werden. Das soll eine hohe Qualität bleiben, eine Lebensqualität, und entsprechend kann man den Tourismus auch organisieren. Das fängt schon an, wie kommt man hierher? Ja. Und deswegen einladende Bahnhöfe. Also warum nicht hier eine schöne Stadt draus machen, in der man gern zu Fuß unterwegs ist oder eben
öffentlich. Sie selbst wohnen ja gerade noch gar nicht in Schwäbisch Hall, Sie wohnen in Donsdorf. Werden Sie eigentlich auch nach Schwäbisch Hall ziehen oder wollen Sie dann pendeln?
Also für mich gehört es das dazu, dass man als Oberbürgermeisterin vor Ort wohnt. Also ich würde hierher ziehen und wäre hier auch möglichst viel dann unterwegs und ansprechbar. Das kann man nicht von außen managen.
Wir machen gleich weiter hier im Sternwälder mit dem Kandidatinnen-Check. Zu Gast ist Katinka Kahn.
Ihr hört Radiostörfunk mit dem Kandidatinnen-Check. Heute an dem zweiten Tag unserer Kandidatinnenwoche. Zu Gast heute ist Katinka Kahn von den Grünen. Wie sieht ein perfekter Tag in Schwäbisch Hall für Sie aus?
Morgens bei gutem Wetter, ohne Verspätung im Bahnhof Hessenthal ankommen, schnell umsteigen können in den Zug nach Schwäbisch Hall und dann in die Innenstadt gehen und gemütlich da die Gassen hochlaufen, sich die schönen Läden anschauen, den Marktplatz anschauen. Und dann finde ich es jetzt schon auch als Kandidatin interessant, mein Fahrrad zu schnappen, das ich hier unterbringen könnte bei einer grünen Parteifreundin und dann auf den Wochenmarkt zu gehen, am Kocher, um mit vielen Schwäbisch-Hallerinnen und Hallern ins Gespräch zu kommen. Ich treffe hier auf ganz viele interessierte Leute und die sind auch interessiert an ihren Kandidierenden, fragen mich alles Mögliche und ja, ähnlich wie ihr. Ja, wer soll jetzt hier Oberhaupt in unserer Stadt werden? Jetzt gibt es da einen Wechsel auf jeden Fall. Der Amtierende tritt nicht mehr an. Also was wird da jetzt da draus? Ja? Und was ist es überhaupt? Oberbürgermeisterin. Und ich finde es schön, dass ihr das auch jetzt so betonen könnt. Das war ja am Anfang nicht gleich klar und ist auch nicht bei vielen Wahlen nicht klar, ob auch Frauen antreten. Und jetzt gibt es sogar zwei Frauen. Das ist doch eine tolle Sache.
Auf jeden Fall. Inwiefern und wie wollen Sie Bürger in die Entscheidungen, die Sie dann eben auch mitbestimmen, als falls Sie eben Oberbürgermeisterin werden, einbinden?
Es gibt ja verschiedenste Formen der Bürgerbeteiligung. Also es gibt ganz klassische, wo man dann bei bestimmten Entscheidungen schon bei der Bürgerfragestunde was fragen kann oder wo man dann beteiligt ist bei irgendwelchen Bauentwicklungsplänen oder Stadtteilentwicklungsplänen, Quartier. Also was immer im Gemeinderat besprochen wird, ist ja größtenteils öffentlich. Und das sollte man dann auch auf jeden Fall nutzen. Und natürlich, das ist jetzt nicht keine Einbahnstraße vom Bürger, Bürgerin hin zum Gemeinderat, sondern umgekehrt oder zum Oberbürgermeisterin, sondern das geht auch andersrum. Da muss man auch immer informieren, was hat die Stadt vor und was sagt ihr dazu, ja, zu der und der Verkehrsführung zum Beispiel. Also es muss eine dauernde Kommunikation sein. Und dann gibt es natürlich richtig organisierte Formen, Bürgerforen, oder dass man da Bürger auswählt bei bestimmten Prozessen und dann solche Runden macht, Bürgerinforunden, aber auch Beteiligungsrunden. Da muss man eben das laufend gestalten, diese Bürgerbeteiligung.
Und Sie haben vor, das sehr ausgeprägt zu machen, weil, also zumindest lese ich das aus Ihren Wahlplakaten raus, dieses Gemeinsam.
Das Gemeinsame scheint mir hier noch wirklich gut zu sein, in gut möglich zu sein in einer Stadt von der Größe von Schwäbisch Hall. So knapp über 40.000, die hier wohnen. Da nicht, dass man mit allen 40.000 reden kann, aber mit vielen, vielen Familien und kommt schon, denke ich, an viele noch so ran, dass man, und man kennt sich auch noch zu einem großen Teil gegenseitig. Natürlich längst nicht mehr so wie in einer kleineren Stadt, aber ich glaube, das müsste möglich sein. Ja.
Was würden Sie von einem klimaneutralen Hall halten und wie würde man da hinkommen?
Ja, das wäre ja Ziel. Ja. Klimamusterstadt, Schwäbisch Hall ist mein ausgesprochenes Ziel. 2035 fände ich jetzt richtig toll, da wären wir richtig gut dabei, aber manches muss schon früher möglich sein. Also zum Beispiel eine klimaneutrale Verwaltung, so weit wie möglich. Das heißt für mich ganz viel Photovoltaik auf die Gebäude, auf die öffentlichen Gebäude. Natürlich im Einklang mit dem Denkmalschutz hier, aber da auch auf dem Laufenden sein, was technisch möglich ist. Also Photovoltaik entwickelt sich auch weiter. Da gibt es jetzt schon andere Formen, die nicht mehr so auffällig sind und auch nicht mehr so entstellen, wie ja viele sagen. Und was ja auch, ja, geht mir auch so mit manchen Anlagen. Und dann würde ich mir wünschen und das auch nicht nur wünschen, sondern versuchen umzusetzen, wie geht es in der Verwaltung selber zu? Also wo verbrauchen wir zu viel Strom? Wo ist es schon sehr energieeffizient? Ja, erneuerbarer Strom, da ist natürlich Schwäbisch Hall gut aufgestellt. Da. Aber es wird auch die Frage sein, was essen wir? Ja, wie sieht die Versorgung aus in den Schulen, in den Kitas? Wie ist die Bioqualität des Essens? Können wir da uns steigern? Können wir da von 30% auf 50% kommen oder wo stehen wir da jetzt? Und da wollen wir möglichst schnell auch noch weiterkommen.
Was sehen Sie denn als realistisch an, dass Sie alles umsetzen können von dem, was Sie gerade gesagt haben, in den 8 Jahren, falls Sie wirklich Oberbürgermeisterin werden?
Das heißt vor allen Dingen erstmal in jedem kleinen Schritt diese Ziele nicht aus den Augen verlieren und immer wieder abstimmen mit denen, die von solchen Maßnahmen betroffen sind. Was ist da möglich, was ist unmöglich? Aber eben für mich heißt es ein dauerndes Follow-up, ein dauerndes Dranbleiben. Das ist eine Grundhaltung. Und ich glaube, das strahlt dann auch aus, ja, auf die ganze Verwaltung und von der Verwaltung, die dann strahlt es auf Bürgerinnen und Bürger aus. Oder umgekehrt, auch Bürgerinnen und Bürger geben sehr wichtige Impulse in die Richtung und die muss man dann aufnehmen. Und dann denke ich, hat man schon gute Chancen, dass vieles viel emissionsfreier wird. Und gut, wir haben dieses Ziel von Paris, 1,5 Grad. Das darf nicht weitergehen, die Erderhitzung. Und sonst geht es so an unsere natürlichen Lebensgrundlagen und das müssen wir jetzt durchbuchstabieren.
Wo würden Sie Schwäbisch Hall einschätzen jetzt, wenn es um die Lebensqualität geht, auf einer Skala von 1 bis 10?
8.
Und die Begründung?
Man hat hier eine wunderbare Altstadt, eine tolle Atmosphäre, schönes Ambiente, muss man schützen. Man hat aber auch die Hänge und oben die Höhen, wo man auf ganz moderne Entwicklungen schauen kann. Natürlich auch da gibt es Entwicklungen, da muss man aufpassen, dass die Infrastruktur hinterherkommt. Ihr habt es ja schon angesprochen. Hessenthal zum Beispiel müsste auch wieder belebter werden, also was Strukturen angeht, gemeinschaftliche Strukturen. Das gilt auch für die Außenorte draußen. Und da muss man drauf gucken, dass die Teilorte da auch lebendig sind und vielfältig sind. Aber das es ist hier quasi auf einem hohen Niveau vieles möglich. Und die sozialen Brennpunkte gibt es auch, da müssen wir auch drauf achten. Aber es gibt noch eine gute Mischung und es soll so bleiben.
Was ändert sich jetzt nochmal zusammengefasst und auf den Punkt gebracht, wenn Sie 8 Jahre lang Oberbürgermeisterin in Schwäbisch Hall sind?
Schwäbisch Hall wird Klimamusterstadt, klimaneutral sein. Das ist es ist für mich die Grundlage und wird auch das in einem guten sozialen Miteinander schaffen. Darauf werde ich sehr achten und dafür stehe ich auch.
Wir haben jetzt zum Abschluss noch eine kleine Art Fragespielchen vorbereitet. Das funktioniert so, wir fangen den Satz an und Sie sind dann aufgefordert, den zu beenden.
Wenn ich Oberbürgermeisterin von Schwäbisch Hall werde, werde ich Folgendes als allererstes angehen.
Da werde ich zuallererst mal schauen, ob sich die Planungen für den Weilertunnel irgendwie noch aufhalten lassen.
Ich bin eine kompetente Oberbürgermeisterin, weil?
Ich moderieren kann, kommunizieren kann, verwalten kann und gut führen kann und entscheiden.
Vielen, vielen Dank für Ihr Kommen, Frau Katinka Kaden. Ich wünsche Ihnen noch viel Glück, so wie allen Kandidaten und Kandidaten für die Wahl. Ich glaube, Umfragen gibt es ja keine, aber sonst war es das jetzt für heute.
Ich bedanke mich bei euch, Seel Wankmüller und Jonas Taxis, für die Einladung heute hierher. Radio Störfunk, danke.
Super gern.
Der Kandidatinnencheck zur OB-Wahl am 4. Juli 2021. Jonas Taxis und Seel Wankmüller quetschen die 7 KandidatInnen aus und ergründen die Essenz der jeweiligen Programme. Zu hören sind die Interviews entweder wochentags vom 24.06. bis zum 2.07. jeweils 12 Uhr live im Radio und auf Twitch oder auf unserer Homepage unter störfunk.de zum Nachhören.
Das war der Kandidatinnencheck im Mittagsmagazin Störmelder mit Jonas und Seel am Mikrofon. Heute hatten wir Katinka Kaden zu Gast. Falls ihr die Sendung verpasst habt, könnt ihr sie auf unserer Homepage nachhören unter störfunk.de.